Ich habe die große Freude, jetzt Manfred Eberlein erstmal interviewen zu können. Nimm doch gerne Platz, Manfred.
Danke.
Und damit schon mal ein Intro auch in seine Person euch zu geben, obwohl wir dich ja eigentlich alle kennen, aber wahrscheinlich haben wir jetzt die Chance, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Und das Schönste ist, dass wir heute auch Manfred als denjenigen hier bei uns haben, der predigen wird. Manfred, wir haben dich eigentlich alle bisher kennen und schätzen gelernt als einen Menschen, der rational und logisch an Dinge herangeht, der Dingen gerne auf den Grund geht und sie verstehen will. Und das zeichnet dich ja so ein bisschen mehr als einen Kopf, denn einen Gefühlsmenschen aus, von außen betrachtet. Und wie kannst du als Kopfmensch an Jesus glauben?
Ja, Caroline, das ist tatsächlich anfangs ein ganz großes Problem für mich gewesen. Im Gegensatz zu den meisten anderen hier in der Petrusgemeinde komme ich nicht aus einem christlichen Elternhaus. Also ich habe nicht das Christentum quasi mit der Muttermilch aufgesogen, wie so viele andere hier. Bei uns war es nicht üblich, in einen christlichen Gottesdienst zu gehen und das nicht mal an Weihnachten und noch nicht mal an Ostern. Ich wurde in das System der Landeskirche hineingeboren, bin dann als Baby getauft worden, war auch später im Konfirmandenunterricht, bin konfirmiert worden, aber das geschah alles, weil man das so macht halt. Und das hatte mit Glauben nichts zu tun. Es war so eine Art gesellschaftliches Ritual, dem man sich untergeordnet hat. Und ich hatte dann als aufgeklärter Mensch aus einem aufgeklärten Elternhaus auch immer die Meinung, ja, also Christen, das sind arme, alte, kranke, in Not geratene, irgendwie ja, am Rande der Gesellschaft stehende Notleidende und irgendwie, die sind auf der Verliererseite in unserer Gesellschaft und wer wollte schon gern Verlierer sein? Und sie waren deswegen Verlierer und haben sich wegen ihres Verlierertums, sage ich mal, auch dem Christentum zugewandt. Denn wenn sie nicht arm und alt und krank gewesen wären, hätten sie ja sowas wie Glauben gar nicht nötig gehabt. Also die beteten eine Leeradresse an, so habe ich es mal bei einem Philosophen gefunden, also etwas, was es gar nicht gibt. Und das war damals meine Ansicht über Christen. Und dann kam ich zum ersten Mal in diese Gemeinde hier. Und da habe ich zum ersten Mal Menschen begegnet, die so gar nicht diesem Vorurteil von mir entsprachen. Da gab es Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die waren nicht arm und alt und krank, die gab es natürlich auch, aber da waren Ärzte dabei, Juristen, Unternehmensberater, Lehrer, halt ganz normale Menschen und nicht nur Notleidende. Und die glaubten an Jesus. Und das war für mich, da ist mein Weltbild so ein bisschen erschüttert worden. Und über einen längeren Zeitraum hinweg habe ich dann immer mehr festgestellt, dass es Gott tatsächlich gibt und dass Jesus auch für mich am Kreuz gestorben ist. Und die Bibel, die wurde für mich dann ganz bald zum absoluten Lieblingsbuch, in dem ich sehr oft lese, bis heute. Ich glaube und ich weiß heute, dass Christen nicht zu den Verlierern in der Welt gehören. Und ich habe damals eine interessante Lektüre gefunden, und zwar eine von Blaise Pascal, die sogenannte Pascalsche Wette. Da muss man wissen, dieser Blaise Pascal, der lebte im Zeitalter der Aufklärung, also genau mein Ding. Und der war aber Christ und der hatte ein Problem mit seiner Umgebung, denn der wurde stark angefeindet von ganz berühmten Philosophen wie Immanuel Kant oder Voltaire oder René Descartes. Von letzterem stammt der berühmte Ausspruch, ich denke, also bin ich. An dem Ich kann man schon erkennen, wohin das führt. Ja. Und diese Pascalsche Wette, die geht ungefähr so. Der hat zwei Aussagepaare niedergeschrieben. Das erste Aussagepaar heißt, es gibt Gott und es gibt Gott nicht. Und das zweite Aussagepaar lautet, ich glaube an Gott und ich glaube nicht an Gott. Und jetzt hat er gewettet, dass die Leute, die an Gott glauben, immer zu den Gewinnern gehören. Das hat er so begründet, dass er Kombinationen hergestellt hat aus den beiden Aussagepaaren. Die erste Kombination lautete, ich glaube nicht an Gott und Gott gibt es nicht. Das ist ziemlich unproblematisch, da kann ich nichts verlieren und auch nichts gewinnen, wenn das zutrifft. Das zweite Aussagepaar lautet, ich glaube an Gott, aber Gott gibt es nicht. Da kann man auch ja, ein bisschen was verlieren. Man investiert vielleicht ein bisschen Zeit, vielleicht auch ein bisschen Geld in einen Glauben, der unsinnig ist, weil es Gott ja nicht gibt. Aber so richtig gewinnen oder verlieren kann man dabei auch nicht. Das dritte Aussagepaar heißt, ich glaube an Gott, und es gibt Gott tatsächlich. Das waren nach Aussagen von Pascal die Gewinnertypen. Denn die haben das ewige Leben gewonnen, wie wir heute wissen. Und dann richtig spannend ist die letzte Aussage. Ich glaube nicht an Gott, aber Gott gibt es. Und das waren nach Pascal die Verlierertypen. Denn die haben den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Und so kam Pascal zu dem Schluss, dass es schon allein aus rein logischen Gründen einfach unbedingt geboten ist, sich Gott zuzuwenden und an Gott zu glauben. Das war für mich als Logiker eine ganz neue Erkenntnis und die hat mich irgendwie inspiriert. Aber natürlich ist das nicht etwas, was man so rein logisch erklären kann. Denn von Pascal stammt auch der Satz, das Herz hat seine Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. Das heißt, die pascalsche Wette, sich darauf einzulassen, das hat in Verbindung mit Christentum nichts nur mit berechnender Logik zu tun, sondern Christentum ist letztlich eine Herzensangelegenheit. Und wichtig ist, wie ich eine persönliche Beziehung zu Gott aufbaue, wie ich diese unbegreifliche Liebe Gottes für mich akzeptiere und für mich übernehme, also mein persönliches Verhältnis zu Jesus. Und mit dieser Erkenntnis, die dann auch mein Herz erreicht hatte, studierte ich weiter in der Bibel, dem Wort unseres Herrn. Und ich habe erkannt, was für eine großartige Botschaft und was für einen großartigen Herrn und Gott wir haben. Und diese Botschaft, zum Letzten, das ist hier etwas, was alle erreichen kann, sogar mich als Kopfmenschen und als Logiker.
Aber ich weiß, dass du nicht nur Kopfmensch bist, sondern du musst auch Herzmensch sein, denn du bist verheiratet mit einer wunderbaren Frau, die da drüben sitzt und uns gerade hier zuwinkt, mit Gudrun. Welche Rolle spielt Gudrun in deinem Leben?
Also die Antwort auf diese Frage, die findest du in der Bibel. Und zwar ganz am Anfang, gleich in der Schöpfungsgeschichte. Gott erschafft dort die Frau als Gefährtin des Mannes. Und so sehen wir uns auch. Ich bin Gudruns Gefährte und Gudrun ist meine Gefährtin im Leben. Und alleine, ohne Gefährtin durchs Leben zu gehen, das war Gottes Plan von Anfang an, das ist keine gute Idee. Denn das ist für mich ganz wichtig, dass ich nicht alleine bin, dass ich diese wunderbare Gefährtin habe. Und wir sind beide unendlich dankbar, dass Gott uns dieses Gefährtentum geschenkt hat und dass wir nicht einsam und allein durchs Leben gehen müssen. Als ich Gudrun kennenlernte, da war sie 17 und ich 20. Das war vor mittlerweile 44 Jahren. Geheiratet haben wir erst 10 Jahre später, nachdem wir auch schon eine Weile zusammengelebt haben. Dass wir zusammengefunden haben, ist im Nachhinein ein kleines Wunder, wohl für uns beide. Denn wir haben sehr unterschiedliche Interessen. Gudrun interessiert sich für Dinge wie Kunst, Musik und Sport, Biologie und Medizin. Und ich interessiere mich eher für Erdkunde, Geschichte, Politik und Sprachen. Und trotz dieser Unterschiede, das spüre ich immer wieder, hat Gott gewollt, dass gerade wir beide zusammenfinden und ein Paar werden. Zum Glück gibt es natürlich auch Gemeinsamkeiten. Kennengelernt haben wir uns beim Tanzen in einer Tanzschule und bis vor kurzem haben wir dieses Hobby auch gemeinsam betrieben. Das ist immer für mich wichtig, denn Gott hat das Gefährtentum geschaffen im Alten Testament. Und das funktioniert aber nur, wenn die Partner, die da als Gefährtin und Gefährte zusammenleben, wenn die möglichst viel gemeinsame Dinge unternehmen. Eine weitere große Gemeinsamkeit ist für uns das Reisen gewesen, auch in ferne Länder. Und das Interesse dafür wurde mir schon in die Wiege gelegt, denn schon mein Vater und mein Großvater waren äußerst reiselustige Menschen. Mir geht es da ähnlich wie unserem Freund Michi Fobbe. Auch der hat ein ausgeprägtes Interesse daran, die Schöpfung Gottes auf der ganzen Welt persönlich zu sehen und zu erfahren. Eine wichtige Gemeinsamkeit, auf die möchte ich am Schluss noch eingehen, ist bei uns beiden die recht pragmatische Art, durchs Leben zu gehen. So Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht oder das macht man aber so, die gelten für uns kaum oder gar nicht. Wir entscheiden in jeder Situation neu, was man so macht.
Das finde ich gut, denn das Leben gibt hier auch neue Herausforderungen. Und in einer stehst du ja, du warst ganz lange bei Opel in Rüsselsheim beschäftigt. Und wie schaffst du es jetzt, ohne das Berufsleben klarzukommen?
Ja, ich war genau 22 Jahre bei Opel in Rüsselsheim, die meiste Zeit davon als Finanzanalyst im technischen Entwicklungszentrum, habe mich also viel mit Ingenieuren rumgeschlagen, aber das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und das war für mich, trotz aller Höhen und Tiefen, die es da gab, doch irgendwann irgendwie eine schöne und auch erfüllende Zeit. Und ich hatte das große Glück, einen Arbeitsplatz gefunden zu haben, der weitgehend meinen Neigungen entsprach. Und das finde ich im Nachhinein richtig gut. Es gab aber auch danach noch eine berufliche Zukunft, nachdem ich bei Opel ausgeschieden bin. Also das war nicht so, dass ich von Opel direkt in die Rente gegangen bin. Und um deine Frage zu beantworten, ich schaffe es ganz gut, ohne ein Berufsleben auszukommen. Und das liegt daran, dass es jede Menge Themen gibt, die ich jetzt bearbeiten kann und für die ich vorher einfach zu wenig Zeit hatte. Ich fing zum Beispiel an, Leserbriefe an die FAZ zu schreiben und einige davon sind sogar abgedruckt worden. Das war eine interessante neue Beschäftigung für mich. Und ich las auch etliche, teilweise dicke Wälzer, Bücher zur deutschen Geschichte, auch etwas, was mich sehr interessiert hat und wozu ich während meiner Berufstätigkeit wenig gekommen bin. Und als dann im Jahr 2015 Hunderttausende von Flüchtlingen nach Deutschland kamen, da habe ich mich auch hier betätigt als ehrenamtlicher Integrationshelfer. Auch das hat natürlich Zeit gekostet, Zeit, die ich während meiner Berufstätigkeit so nicht gehabt hätte. Und dann in diesem Zusammenhang mit der Hilfe für Flüchtlinge habe ich mich auch sehr intensiv mit dem Islam beschäftigt, habe da sehr viele Bücher gelesen. Meine Frau hat dann immer gesagt, ja, ich habe jetzt einen Studenten als Mann. Und ich habe auch dann die ganzen Erfahrungen, auch das, was ich gelesen habe, in Form von einem dicken Buchmanuskript zusammengefasst. Und wer sich dafür interessiert, der kann mich gerne mal ansprechen. Für mich ist es auch als Rentner besonders wichtig, möglichst viele Aktivitäten gemeinsam mit meiner Frau zu unternehmen. Wir haben zum Beispiel in den letzten 3 Jahren sehr viele touristische Tagestouren gemacht, hier von Rüsselsheim aus in die Umgebung. Und das war sehr schön. Hat uns auch viel gebracht und längere Urlaube waren wegen der häuslichen Pflege von meiner Mutter und meiner Schwiegermutter da nicht mehr möglich, so haben wir das da gelöst. Und natürlich auch diese häusliche Pflege, obwohl den meisten zeitlichen Aufwand für die Pflege hat meine Frau erbracht, aber ich war natürlich auch da mit involviert und auch das hat jetzt nach meiner Berufstätigkeit dafür gesorgt, dass ich ganz bestimmt nicht beschäftigungslos war. Also summa summarum, es gab viele Gründe, die dazu beigetragen haben, dass ich relativ leicht ohne Berufsleben auskommen kann. Ich bin nicht in das tiefe Loch gefallen, wo man immer wieder hört, dass es manchen Leuten da so geht.
Das ist schön und du hast ja auch schon das Stichwort Flüchtlingshilfe eben angerissen gehabt. Du hast eine ganz besondere Liebe entwickelt für Flüchtlinge. Kannst du mal ein bisschen was ausführen, wie das dazu kam und in welcher Art und Weise du das im Moment lebst?
Ja, als damals 2015 eine große Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland kam, da hatte ich sofort ein großes Interesse dran, diesen Menschen nicht nur zu helfen, sondern sie auch persönlich kennenzulernen. Ich war einfach neugierig auf diese neuen Mitbürger, die es ja mittlerweile geworden sind. Ich beteiligte mich an Sprachkursen, auch hier in der Gemeinde. Und darüber hinaus habe ich bei Behördengängen geholfen, Ausfüllen von Formularen, also ein Hartz-IV-Antrag, da bin ich relativ fit mittlerweile, wie man den ausfüllt. Und ich wollte ganz allgemein den Flüchtlingen helfen, sich hier in ihrer neuen Heimat möglichst schnell und möglichst gut zurechtzufinden. Da waren auch sehr interessante Aktivitäten dabei. Einmal war ich anwesend und mit dabei, mit einem Flüchtling zusammen, bei einem dieser berühmt-berüchtigten Interviews beim BAMF, was da in Hanau stattfand, in Offenbach am Kaiserlei-Kreisel. Danach war ich auch bei einigen Verhandlungen vor Amtsgerichten dabei, wenn es um die Einspruchsmöglichkeiten geht, wenn die abgelehnt worden waren. Und ich fuhr auch mit Asylanten zu Rechtsanwälten, unter anderem zu unserem Freund Martin Franke nach Frankfurt. Das war eine Aktivität. Und an einem Fall, den finde ich besonders gut, in einem Fall ist es mir sogar gelungen, zu einer Familienzusammenführung beizutragen. Da haben wir dann auf komplizierten Wegen über einen Gentest erreichen können, dass ein Flüchtling, der im Iran seine einjährige Tochter und seine Frau zurücklassen musste, dass die beide nach Deutschland nachkommen konnten. Ich habe also dabei viel gelernt für mein eigenes Leben. Und das war irgendwie eine perfekte Win-Win-Situation. Einerseits konnte ich helfen, andererseits hat mir das selbst auch was gebracht. Was ich aber auch lernen musste, ist, dass man, wenn man sich so engagiert, dass man auch leicht in Gefahr gerät, sich zu überfordern. Da habe ich also einige Fälle leider von Helfenden mitbekommen, wo das geschehen ist und die waren dann ausgebrannt. Und das, da muss man aufpassen an der Stelle. Wir haben heute eine zweite Welle von Flüchtlingen, diesmal aus der Ukraine. Und Gudrun und ich haben beschlossen, auch hier gemeinsam zu helfen, indem wir gemeinsam einen Sprachkurs abhalten, jeden Mittwoch hier in der Gemeinde draußen im Bistro um 10 Uhr. Und das ist wieder eine, ich sag mal, Win-Win-Situation. Einerseits können wir damit helfen, den Flüchtlingen zu helfen, indem wir ihnen die Sprache beibringen. Aber das tut auch uns und unserer Beziehung gut, das darf man nicht unterschätzen, weil wir sowas gemeinsam planen und gemeinsam dann auch durchziehen.
Ja, jetzt haben wir viel von dir gehört und wir hören gleich von dir, durch dich, Gottes Wort. Und ich würde dich gerne noch dafür, beten und dich auch dafür segnen. Herr, ich danke dir für einen so wunderbaren Menschen wie Manfred, für einen Menschen, der sich nach dir ausstreckt, sich von dir gebrauchen lässt und das mit Augenmaß und in der Verantwortung in seiner Ehe auch tut. Und ich bitte dich, dass du ihn jetzt benutzt, um zu uns zu sprechen. Herr, ich bitte dich, dass du Manfred innerlich ganz ruhig machst und auf dich hören lässt und ja, dass wir das, was du uns heute sagen willst, durch ihn hören dürfen. Segne du Manfred dafür und schenke uns offene Ohren.
Amen. Ach, bist predigt, okay. Kannst du ein bisschen hochfahren? Ist
ja, klar.
Ja, noch ein bisschen mehr. Danke. Das Oberthema für unsere Predigtreihe in der Sommerpause jetzt 2022, das lautet Changed. Hier sind Menschen aufgefordert, über einen Bibeltext zu predigen, der sie verändert hat, die ihre Meinung, ihre Einstellung oder ihre Lebensweise eine veränderte, neue Ausrichtung gegeben hat. Genau das ist bei mir passiert und davon möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Es war ungefähr im Jahre 1993 oder 1994, so genau weiß ich das nicht mehr, als ich meinen ersten Kontakt mit dieser Gemeinde hatte. Meine Frau Gudrun war damals von Doro Römhild, die sie bei der Wirbelsäulengymnastik des Kelsterbacher BSC kennengelernt hatte, in die Gemeinde eingeladen worden. Die hieß damals noch Baptistengemeinde Kelsterbach. Und die Gottesdienste, die fanden in einem angemieteten Kellerraum in der Dreieichstraße Nummer 10, gerade ein paar Straßen weiter von hier, statt. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie ich das erste Mal die Treppenstufen hinunter in den Keller gegangen bin und dort auf Menschen traf, die mich von der ersten Minute an fasziniert hatten. Die waren so anders wie die Menschen, die ich bisher kennengelernt hatte. Die waren außerordentlich freundlich, herzlich, hilfsbereit, anziehend, sympathisch und an mir interessiert. Ach, hier sind die Menschen, die du schon immer mal hast kennenlernen wollen, aber bisher nicht kennengelernt hast. So dachte ich. Ich war von der ersten Minute an sehr neugierig geworden. Ich fragte mich, was macht die aus? Warum sind die so anders? Was haben die, das ich nicht habe? Das wollte, das musste ich unbedingt herausfinden. Auf meine Frage hin, was sie so antreibt und inspiriert, bekam ich immer wieder zu hören, das sei die Botschaft Gottes, so wie er sie uns in der Bibel offenbart hat. Die Bibel musste also ein wichtiger Grund für das Besondere sein, das mir so positiv aufgefallen war. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, musste ich also die Bibel studieren, was ich dann auch recht intensiv tat. Mein Ziel war es, dieses Buch möglichst allumfassend zu begreifen und zu verstehen. Denn was denn die wichtigsten Inhalte waren? Ich bastelte mir also aus von mir selbst ausgesuchten und kopierten Bibelstellen einen persönlichen Bibelkommentar zusammen, den ich bis heute noch mit mir führe. So ein dickes Buch, vielleicht, ja, kannst du mal hochhalten. Also das ist der von mir erstellte persönliche Bibelkommentar. Ich habe also über Copy and Paste alle möglichen für mich wichtigen Bibelstellen zusammengestellt und dann meine eigenen Kommentare dazu geschrieben. Um die Bibel wirklich in ihrer Gänze zu verstehen, stellte ich mir dann noch eine ganz besondere intellektuelle Aufgabe. Ich wollte den gesamten Inhalt der Bibel auf einer einzigen DIN A4-Seite zusammenfassen. Wenn mir das gelingen würde, so die Idee, dann hätte ich das Geheimnis hinter dem Verhalten meiner neuen Freunde ergründet. Zumindest zum Teil. Es gelang mir nach einigen Anläufen tatsächlich, einen roten Faden in der Bibel zu erkennen und eine recht gelungene Zusammenfassung zusammenzustellen, die sich an diesem roten Faden entlanghangelte. Gott erschafft sich ein Volk. Dieses Volk wendet sich leider immer wieder von ihm ab. Er schickt daraufhin nacheinander Richter, Könige und Propheten, um sein Volk wieder für sich zu gewinnen. Schließlich als eine Art Ultima Ratio schickt er als einen Teil von sich selbst, seinen Sohn Jesus Christus, als Heiland und Retter in die Welt. Der wird jedoch, wie andere Propheten vor ihm auch, brutal umgebracht. Er jedoch besiegt den Tod durch seine Auferstehung von den Toten und wird eines Tages wiederkommen, um diese von Sünde geprägte Welt zu beenden. Soweit die Eckpunkte meiner Zusammenfassung. Ich zeigte mein Zusammenfassungswerk einigen Pfarrern und Theologen. Sie staunten zunächst über die Idee, fanden es aber doch recht gelungen. Ich freute mich über einige kleinere Verbesserungsvorschläge, baute diese in den Text ein und war am Ende recht stolz auf mein gelungenes Werk. Die Zusammenfassung des wichtigsten Buches aller Zeiten, die Bibel auf einer Seite. Ich war zwar zufrieden mit meiner Arbeit, aber ich spürte, dass mein Werk nur die inhaltliche Dimension der Bibel, gewissermaßen die Sachebene, erfasst hatte. Da musste aber noch etwas anderes sein, das ich übersehen haben musste. Meine Zusammenfassung war zwar eine tolle Leistung, brachte mich aber kein Stück weiter, das Besondere am Verhalten der Gottesdienstbesucher mir gegenüber zu erklären und zu verstehen. Ich las weiter in der Bibel und stieß dabei in dem Buch selbst, das heißt direkt in Gottes Offenbarung, auf eine Zusammenfassung, die ganz anders war als meine eigene. Sie war einfach genial, noch viel kürzer als meine. Obwohl mich schon mancher für verrückt gehalten hatte, die Bibel auf einer Seite zusammenfassen zu wollen. Diese Zusammenfassung, die findet sich in Matthäus 7, Vers 12. In meiner Lieblingsbibel, der Hoffnung für alle, in der Ausgabe von 1998, heißt es: So wie ihr von Menschen behandelt werden wollt, so behandelt sie auch. Das ist, und jetzt kommt's, kurz zusammengefasst, der Inhalt der gesamten Heiligen Schrift. Diese Bibelstelle wird auch goldene Regel genannt. Da hatte ich das von mir gesucht und nun direkt vor mir. Den Inhalt der gesamten Heiligen Schrift. Aber ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich stieß noch auf weitere zusammenfassende Bibelstellen, die Matthäus 7, Vers 12 ergänzen. In Matthäus 22, Verse 34 bis 40 spricht Jesus über die Liebe als das wichtigste Gebot, welches alle anderen Gebote enthält. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jetzt kommt die Zusammenfassung. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Die Liebe als wichtigstes Gebot stellt somit eine ganz extreme Zusammenfassung bzw. eine Verdichtung aller Forderungen der Propheten dar. Auch der Apostel Paulus interpretiert die Liebe als wichtigstes Gebot, was alle anderen Gebote einschließt. In Römer 13, Verse 8 bis 10 schreibt er: Bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Und jetzt kommt's: So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Also total verdichtet, alles zusammengefasst. Offenbar, weil das Thema Liebe so wichtig ist, wiederholt Paulus seine Aussage noch einmal in Galater 5, Vers 14. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Menschen wie dich selbst, deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wer so liebt, hat das ganze Gesetz erfüllt. Wow, was für eine gewaltige Aussage. Sie zeigt mir, wie überaus wichtig die Liebe für einen Christen ist. Sie ist tatsächlich das alles zusammenfassende, alles enthaltende Gebot unseres Herrn. Wir sind hier in der Petrusgemeinde benannt nach Petrus, einem der Jünger Jesu. Dieser Petrus war ein besonderer Jünger. Er war voller Liebe für unseren Herrn und aus tiefster Überzeugung dessen Nachfolger. Dabei agierte er des Öfteren ziemlich ungeschickt. Er war vorlaut und wollte überall der Erste und Schnellste sein, wenn es darum ging, Jesus zu folgen. In Matthäus 14, Verse 22 bis 33 bittet Petrus, Jesus über das Wasser zu ihm kommen zu dürfen. Jesus sagt: Komm her. Voller Freude läuft Petrus los, aber unterwegs verlässt ihn sein Glaube, er bekommt Angst und geht unter. Jesus rettet ihn, indem er ihn aus dem Wasser zieht. Ein anderes Beispiel: in Matthäus 26, Verse 31 bis 35, prophezeit Jesus Petrus, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Petrus widerspricht: Selbst wenn ich sterben würde, würde ich das nicht tun. So seine Worte. Schon kurze Zeit später wird die Prophezeiung Jesu jedoch wahr. In Matthäus 26, Verse 69 bis 75 berichtet die Bibel darüber, wie Petrus aus Angst vor Verfolgung seinen Herrn tatsächlich dreimal verleugnet. Dann noch ein drittes und letztes Beispiel: Johannes 13, Verse 1 bis 11. Da wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Petrus versucht zunächst, sich diesem Wunsch zu widersetzen. Jesus besteht jedoch darauf. Daraufhin macht Petrus aus Gedankenlosigkeit und Unverständnis über die eigentliche Absicht Jesu den Vorschlag, ihn doch dann bitte nicht nur die Füße, sondern gleich auch noch zusätzlich den Kopf und die Hände zu waschen. Dieser Petrus war trotz oder vielleicht sogar gerade wegen seiner Unvollkommenheit einer der bedeutendsten Jünger Jesu. Er war ein treuer Diener unseres Herrn. Jesus Christus, den er liebte und der ihn liebte. Als Namenspatron soll er auch ein Vorbild für unsere Gemeinde sein. Über das Liebesverhältnis zwischen Jesus und Petrus berichtet die Bibel in Johannes 21, Verse 15 bis 17. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deswegen antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Daraufhin sagte Jesus: Dann sorge für meine Schafe. Beim Lesen dieses Textes ist mir aufgefallen, dass es hier eine sprachliche Unterscheidung gibt zwischen Lieben und Liebhaben. Von meinem damaligen griechischen Freund aus der Gemeinde Chrysostomos Pantis, einige können sich vielleicht noch an ihn erinnern, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es bei allen deutschen Übersetzungen des griechischen Urtextes der Bibel bei diesen Bibelversen ein sprachliches Problem gibt. Bei dem Begriff Liebe unterscheidet die griechische Sprache zwischen drei verschiedenen Arten von Liebe: Agape, Philia und Eros. Diese Unterscheidung gibt es in der deutschen Sprache nicht. Wir haben für alle drei nur ein Wort: Liebe. Dadurch ist es eigentlich nur mit Kenntnis der griechischen Sprache möglich, den obigen Bibeltext richtig zu verstehen und deuten zu können. Die Agape-Liebe, das ist Gottes reine Liebe. Sie ist eine bedingungslose, einseitige und auf andere zentrierte Liebe. Philia ist eine Art der Liebe, bei der die freundschaftliche, auf beiderseitigem Interesse und beiderseitiger Anerkennung beruhende Beziehung zwischen den Liebenden im Vordergrund steht. Eine Art Liebe auf Augenhöhe. Sie wiederum wird im Griechischen unterschieden von der erotischen Liebe, Eros, deren Hauptmerkmal das heftige Begehren des Liebenden ist. In Epheser 3, Vers 19 schreibt Paulus, dass wir die Agape-Liebe Christi mit unserem Verstand niemals fassen können. Das wird auch durch die griechische Wortwahl in den Versen 15 bis 17 in Johannes 21 deutlich. In Vers 15 fragt Jesus nach Agape. Petrus antwortet ihm aber mit Philia. Auch in Vers 16 fragt Jesus nach Agape und Petrus bestätigt ihm seine Philia-Liebe. Im dritten Anlauf schließlich begibt sich Jesus in Vers 17 aus Gnade auf die Ebene von Petrus und fragt nach Philia. Petrus bestätigt ihm dann zum dritten Mal seine Philia-Liebe. Aus diesen Bibelversen wird sprachlich deutlich, dass selbst Petrus nicht in der Lage ist, für Jesus die gleiche Liebe zu empfinden, wie die, die Jesus für ihn empfindet. Petrus ist in diesem Moment auf Philia beschränkt. Zu Agape ist er von sich aus nicht fähig. Das kann nur Gott bewirken. Wenn Christus in uns ist, dann können wir Christen auch an der Liebe Gottes in uns erkannt werden. Dann steckt auch ein Teil der Agape-Liebe Gottes in uns. Als Christen sind wir aufgefordert, unseren Herrn, unseren Gott, mit unserem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit unserem ganzen Verstand zu lieben. Das ist das Ziel, auch wenn wir erkennen müssen, dass wir die Intensität der Liebe Gottes zu uns niemals werden erreichen können. Das Wichtigste, worauf es Gott wirklich ankommt, ist also die Liebe. Das passt perfekt zum Charakter unseres Gottes. Gott ist Liebe. So steht es zusammenfassend in der Bibel in 1. Johannes 4, Vers 8. Das alles lernte ich aus diesen Bibelstellen. Diese Erkenntnis passte jedoch nicht unbedingt zu meiner bisherigen Einstellung und meiner bisherigen Lebensweise. Liebe war sicherlich nichts, was ich nicht auch schon immer für sehr wichtig gehalten hätte. Aber da gab es andere Aspekte in meinem Leben, die mir ebenfalls sehr wichtig waren. Gesundheit, finanzielles Wohlergehen, Sicherheit, Bildung, Freunde, Familie, sozialer Status und so weiter. Diese anderen, stark ich-bezogenen Aspekte standen teilweise in Konkurrenz zur Liebe. Die Liebe hat in meinem Leben nicht den Stellenwert, der ihr eigentlich zustehen sollte. Die zitierten Bibelstellen, die haben mich stark beeindruckt. Sie haben meine Einstellung und auch mein Verhalten verändert. Die Liebe rückte in meinem persönlichen Ranking dessen, was wirklich wichtig ist, bis auf die erste Stelle nach vorne. Die anderen ich-bezogenen Aspekte sind aber trotzdem nicht völlig aus meinem Leben verschwunden. Ich strebe nach wie vor auch nach Gesundheit und den anderen genannten Dingen. Das unterscheidet mich von Jesus. Er war Liebe pur, als er sich auf grausame Weise für unsere Sünden am Kreuz hat töten lassen. Er interessierte sich nicht für seine Gesundheit, für seine Sicherheit oder für seinen sozialen Status in der Welt. Dafür liebe ich ihn und lieben ihn auch alle Christen in der ganzen Welt, die seine Botschaft der Liebe für ihr Leben übernommen haben. Liebe ist etwas Großartiges. Sie ist derart großartig, dass es schwierig ist, sie mit Worten zu beschreiben. Die Bibel jedoch liefert uns eine solche Beschreibung. Der Apostel Paulus hat uns eine wunderschöne Auflistung hinterlassen, was Liebe bedeutet. Sie findet sich im 1. Korintherbrief in den Versen 1 bis 13. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Am Beginn meiner Predigt habe ich von meinem ersten Kontakt mit dieser Gemeinde berichtet. Ich denke nun, ich habe das Geheimnis gelüftet, was diese Menschen hatten und haben und das ich damals nicht hatte. Es war die Liebe zu Gott und die Liebe zu ihren Mitmenschen. Das war das Geheimnisvolle, für mich zunächst nicht Erklärbare, das ich spürte, als ich zum ersten Mal einen Gottesdienst in der Gemeinde besuchte. Es war echtes Interesse und wahre Zuwendung zu mir als dem Fremden, der zum ersten Mal in dieser Gemeinde auftauchte. Die Liebe zu Gott hatte ich überhaupt nicht. Ich konnte sie nicht haben, weil ich Gott nicht kannte. Etwas, das man nicht kennt, kann man auch nicht lieben. Die Liebe zu meinen Mitmenschen war bei mir überlagert von anderen Zielen, die in Konkurrenz zur Liebe standen und diese dadurch in den Hintergrund drängten. Seit dieser ersten Begegnung mit Christen im Keller in der Dreieichstraße besuchte ich regelmäßig alle Gottesdienste. Zunächst war meine Motivation ausschließlich Neugierde. Später wurde daraus Glaube. Die Leute da unten im Keller hatten bei mir einen guten Job im Sinne unseres Herrn gemacht. Sie hatten mir von Jesus erzählt und das hat mich verändert. Ich bin sehr froh darüber, dass ich die Bedeutung der Liebe für mich und für die ganze Welt erkennen durfte. Ich stelle mir vor, um wie viel besser, schöner und lebenswerter diese Welt wäre, wenn die Liebe das Leben der Menschen bestimmen würde. Ich wünsche mir so sehr, dass alle Menschen in dieser Welt ebenfalls zu dieser Erkenntnis kommen. Die Botschaft der Christen für die Welt kann nur heißen: Liebt euch untereinander, so wie Gott euch liebt. Und jeder von uns ist aufgefordert, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Packen wir es an. Amen.